Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Diet Your Brain, der Podcast von und für DiätassistentInnen. Und heute reden Lea und ich wieder über ein Diätetik-Thema. Und zwar, was ist Leberzirrhose und warum ist es in der Diätetik relevant? Wir finden das Thema generell cool, über Diätetik zu sprechen. Ich meine, es ist ja unser Beruf. Und wenn wir da vor allem BerufsanfängerInnen oder auch noch SchülerInnen ein paar gute Hinweise geben können, dann freuen wir uns besonders. Lea, was ist denn überhaupt jetzt Leberzirrhose?
Eine Leberzirrhose ist eine schwere Erkrankung der Leber. Und dafür muss man wissen, was die Ursachen dafür sind. Und Ursachen für eine Leberzirrhose können beispielsweise Alkoholmissbrauch sein und Medikamentenabusus oder auch Drogenabusus, was tatsächlich auch 60% der Erkrankung ungefähr ausmachen. Andere Ursachen der Leberzirrhose sind chronische Entzündungen, wie beispielsweise Hepatitis ABC oder Autoimmunerkrankungen. Die sind allerdings deutlich seltener. Es kann auch vorkommen, dass beispielsweise nach einer Chemotherapie eine Leberzirrhose auftreten kann. Und was auch tatsächlich noch relativ häufiger vorkommt, ist in Form von einer Fettleber, dass eine Leberzirrhose entsteht. Also dadurch, dass ein Patient wirklich eine übermaßige Aufnahme an Fett hat, als auch starkes Übergewicht. Eine Fettleber kann aber auch ohne Übergewicht auftreten. Ja, und dementsprechend durch chronische Entzündung als auch durch diese Schädigung des Lebergewebes entsteht Narbengewebe. Narbengewebe ist eine Art Bindegewebe und das ist natürlich, wie wir uns das so ein bisschen vorstellen, ist so ein bisschen narbig und hart. Dadurch schrumpft auch die Leber und dadurch können halt bestimmte Aufgaben der Leber einfach nicht mehr durchgeführt werden, bis halt die Leber gar nicht mehr funktioniert. Und unsere Leber kann ziemlich viel, sie kann sich relativ gut regenerieren, dafür muss aber auch noch gesundes Gewebe vorhanden sein. Und unsere Leber kann auch trotz Schädigung relativ lange durchhalten. Also es gibt da so einen Schätzsatz, der ist auch jetzt nur grob gesagt, da kommt natürlich noch der Stoffwechsel dazu und auch der Mensch und die Situation. Aber solange noch 30% der Leber ungefähr funktionieren, ist die Leber noch funktionsfähig. Sie ist dann schon teilweise eingeschränkt, aber sie kann trotzdem noch notwendige Stoffwechselaktionen im Körper durchführen. Ja, das ist eine Leberzirrhose, grob gesagt.
Okay, und wann kommen wir dann ins Spiel als DiätassistentInnen? Oder wie ändert sich die Ernährung? Muss sich die Ernährung ändern?
Das ist eine sehr gute Frage. also die Diätetik spielt bei der Leberzirrhose eine große Rolle. Aber dafür muss man verstehen, was die Leber im Körper überhaupt macht. Wie ich schon gesagt habe, ist die Leber ein Stoffwechselorgan. Heißt, sehr viele Prozesse für den Körpermechanismus finden halt hier statt. Unter anderem wird halt in der Leber alle Nährstoffe, die vom Darm kommen, durch die Pfortader transportiert und dort gespeichert und umgewandelt. Sie werden dort für den Körper vorbereitet, als auch für Risikosituationen oder Reservesituationen gelagert. Und dazu gehören sowohl Eiweißbausteine in Form von Aminosäuren, Zucker, Fette als auch Vitamine. Und wir können uns das am besten im Zuckerhaushalt vorstellen. Wenn unser Körper zum Beispiel Zucker benötigt, dann wird Glykogen in dem Lebergewebe freigesetzt und in Form von Zucker an die Körperzellen transportiert. Und die Leber macht das, indem sie bemerkt, dass halt zum Beispiel der Zuckerspiegel sinkt. Was auch eine wichtige Funktion ist, ist auf jeden Fall der Umbau von Aminosäuren. Die Leber baut und stellt sowohl wichtige Transportproteine her, als auch Gerinnungsproteine. Das heißt, Gerinnungsproteine, wenn wir uns verletzen, dann kriegen wir Schorf, das Blut gerinnt und wird dick. Das heißt, Leberzirrhotika neigt eher dazu, zu verbluten, wenn die Leber nicht mehr funktioniert. Und auch bestimmte Transporter, wie beispielsweise Albumin oder Ferritin, wird im Körper nicht mehr gut hergestellt. Dazu kommt auch, dass die Leber die Galle produziert. Und die Galle benötigen wir für den Fettstoffwechsel. Ohne die Gallensäure könnten Fette nicht richtig in die Blutbahn aufgenommen werden. Und was viele vielleicht eher gehört haben, ist, dass die Leber ein Entgiftungsorgan ist, weil viele von uns wissen, nach einer durchsoffenen Nacht hat man schon mal Leberschmerzen oder ach ja, das hält meine Leber schon aus, wenn man säuft. Oder ah, ich halte so viel aus, ich kann so viel trinken, ach, ich habe eine gute Leber. Also nochmal zusammengefasst, die Leber hat sozusagen 5 Aufgaben, also die Herstellung von Eiweißbausteinen, Transportern, Gerinnungsstoffen. Da gehören natürlich auch noch das Immunsystem dazu und natürlich auch Eiweiße für die Muskulatur. Sie speichert Nährstoffe wie Zuckerreserven, Mineralstoffe, fettlösliche Vitamine. Sie reguliert den Blutzucker mit. Sie stellt die Galle her und verstoffwechselt Stoffwechselprodukte wie beispielsweise Ammoniak, Medikamente, Alkohol und ist mit der Niere zusammen ein Entgiftungszentrum. Jetzt muss man sich fragen, wie spielt da die Diätetik eine Rolle? Naja, also wenn ich keine gute Stoffwechselapparat habe, bedeutet das, dass ich in der Ernährung sehr viel umstellen muss. Also wenn mein Körper nicht mehr die notwendigen Eiweiße zusammenbauen kann für Notfallphasen, muss ich immer die richtigen Eiweiße zu mir aufnehmen, damit sie da sind. Also dass sie direkt vom Darm für den Stoffwechsel bereitgestellt werden. Das gleiche auch für Zucker. Wenn meine Leber nicht den Zuckerspiegel mitregulieren kann, dann muss ich darauf achten, dass mein Blutzucker relativ konstant bleibt und dass ich vor allem auch nicht nachts Probleme damit bekomme. Und was auch sehr wichtig ist und auch ein großes Thema in der Therapie ist, wenn die Leber nicht mehr entgiften kann, ist eine Alkoholkarenz notwendig. Und das ist auch tatsächlich mit der größte Baustein und ein Baustein, den wir in der Diätetik leider nicht lösen können. Also da sind wir A, nicht befähigt zu, eine Alkoholkarenztherapie zu machen. Wir sind aber in der Lage, die Patienten darauf hinzuweisen und sie ein bisschen zu unterstützen in diese Richtung. Es spielt eine große Rolle, was wir in der Diätetik machen. Es spielt eine große Rolle, dass wir da mit ansetzen und die Patienten unterstützen, sodass sie nicht in eine Mangelernährung kommen, als auch, dass sie nicht in Komplikationen reinkommen könnten.
Und du hast ja jetzt gerade gesagt, mit dem Alkohol, da sind wir jetzt nicht befähigt zu, schreit ja nach interdisziplinärer Arbeit.
Richtig.
Wenn man da jetzt im Krankenhaus arbeitet und merkt, das ist ein grundlegendes Problem eines Patienten oder einer Patientin, an wen wendet man sich dann?
Boah, also erstmal nicht nur im Krankenhaus, auch in der Ambulanz, weil es kann ja sein, dass ein Patient mit einer Fettleber kommt oder halt gesagt bekommt, der Patient kommt wegen einer Fettleber und man merkt dann, dass da doch vielleicht ein anderes Problem noch dahinter stecken könnte oder man bekommt den Patienten einfach überwiesen. Was ich empfehlen kann, ist, das tatsächlich anzusprechen und bei einem Gespräch auch zu belassen. Also den Patienten nicht zu drängen, aber ihn trotzdem ordentlich zu informieren. Wir handhaben das ein bisschen anders. Wir haben sowohl Psychologen im Haus, die auch dazu konsultiert werden. Wir haben sowohl Sozialarbeiter im Haus, die auch weiter vermitteln in beispielsweise Ortsgruppen, aber auch in spezielle Zentren, die dafür ausgebildet sind und die unseren Patienten auch mithelfen. Und mir ist es immer wichtig, dass ich das einmal verbalisiere, dass ich sage, der Alkoholkonsum ist ein Problem und es ist notwendig, dass sie auch das reduzieren, eigentlich auch aufhören und dass sie sich dabei Hilfe suchen, wenn sie diese möchten. Und dann gibt es unterschiedliche Anlaufstellen.
Okay, alles klar. Ist schon mal gut zu wissen.
Noch eine kleine Info. Es gibt vor allem immer ortsansässige Alkoholgruppen beziehungsweise auch Spezialisten, die einem helfen können, was das angeht, auch vor allem Suchtberatung. Und ich würde immer ortsansässig irgendwas suchen, weil es bringt nichts, wenn der Patient irgendwo hinfahren muss. Und viele Patienten mit Alkoholproblemen haben auch meistens eine psychische Komponente dabei oder da ist auch, es ist wichtig, dass der Alkoholkonsum halt bei dem Patienten meistens gedeckt wird und dementsprechend fließt eine große Portion des Geldes meistens auch in den Alkoholkonsum der Patienten. Das heißt, es sollte auch nicht zu kostenintensiv sein. Nicht jeder Patient kann sich eine fancy Alkoholklinik leisten. Das muss man auch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das halt auch Patienten individuell angesprochen wird, wenn es geht.
Ach, das muss man selber zahlen?
Nee, nicht immer. Nicht immer, aber wenn der Patient bereits 2 Entzüge gemacht hat, dann kann es sein, dass die Krankenkasse ihn ablehnt. Dann ist es natürlich immer möglich, nochmal Widerspruch einzulegen, aber dann kann es sein, dass der Patient es selbst zahlen muss und selbst tragen muss, wenn er es möchte, ja.
Oh, das ist hart. Aber nochmal zurück zur Ernährung. Was für Ernährungsprobleme haben denn die meisten PatientInnen, die dann zu euch kommen mit einer Leberzirrhose?
Also wenn wir uns jetzt den GNCP angucken, dann schreibe ich meistens in die Ernährungskonsile, also was ich regelmäßiger reinschreibe, ist hypokalorische Ernährung, also eine reduzierte Energieaufnahme. Oder ich schreibe eine zu geringe Eiweißaufnahme oder eine falsch zusammengesetzte Eiweißaufnahme, was auch eine Rolle spielt. Das sind so die Hauptprobleme, die ich meistens habe. Und das sehe ich auch ganz klar, weil die Patienten massiv, wirklich massiv an Muskulatur verlieren. Die sind meistens Sarkopen. Die haben sehr viel Wasser eingelagert. Die haben Aszitisbäuche, das ist so ein Wasserbauch mit so ganz dünnen Extremitäten. Das sieht meistens etwas, es ist sehr auffällig. Also sie haben halt sehr dünne und sehr, ja, schlaffe Arme und Beine mit einem ganz dicken, runden, prallen Bauch. Ja, das sind so, daran erkennt man eigentlich, dass der Patient meistens Muskulatur verloren hat und dass auch meistens ein Problem im Eiweiß im Körper vorhanden ist. Viele haben halt auch eine hepatische Enzephalopathie, was vor allem auch nochmal für den Muskelschwund spricht, aber auch für die fehlende oder ungünstige Eiweißaufnahme.
Und was ist das genau? Wie wirkt sich das aus?
Eine hepatische Enzephalopathie wird auch Leberkoma genannt, beziehungsweise das Leberkoma ist das oder die höchste Stufe der hepatischen Enzephalopathie. Sie entsteht dadurch, dass die Leber nicht mehr in der Lage ist, Ammoniak richtig zu verstoffwechseln, beziehungsweise in Harnsäure umzuwandeln. Dadurch wandert Ammoniak durch die Hirnschranke und wie wir wissen, ist Ammoniak Nervengift, das ist im Hirn, hat es einfach nichts zu suchen. Dadurch werden die Patienten auch meistens apathisch, lethargisch, müde, abgeschlagen, verwirrt, können sich nicht mehr gut konzentrieren und ja, können sogar bis in ein Koma rutschen. Das liegt zum einen daran, dass die Leber nicht in der Lage ist, wie gesagt, bestimmte Eiweiße richtig zu verstoffwechseln. Wir haben sozusagen 2 Gruppen von Eiweißen. Es gibt aromatische Aminosäuren und verzweigkettige Aminosäuren. Und an den aromatischen Aminosäuren hängt eine Ammoniakgruppe mit dran. Und wenn die nicht richtig verstoffwechselt werden, dann entsteht dieses Ammoniak. Das ist halt ein Problem, was relativ häufig auftritt. Meiner Erfahrung nach ist es aber nicht der einzige Grund, warum eine hepatische Enzephalopathie auftritt. Das hat ein bisschen was damit zu tun, man muss wissen, woher die aromatischen Aminosäuren kommen. Die kommen vor allem in so tierischen Produkten vor, in beispielsweise Rindfleisch, Organ, Blut. Blut hat unglaublich viele aromatische Aminosäuren. Solche tierischen Produkte. Aber wenn wir uns den Körper einmal angucken, und ich hatte ja gesagt, die Patienten verlieren unglaublich viel Muskulatur und das auch in kurzer Zeit, dann kommt diese hepatische Enzephalopathie oder kann auch durch den Muskelschwund verursacht werden, weil auch dabei werden unglaublich viele Eiweiße abgebaut und nicht richtig abgebaut, weil ähnlich wie Rindfleisch haben auch unsere Muskulatur Eiweiße einen hohen Anteil an aromatischen Aminosäuren. Und diese Katabolie, das heißt dieser Abbau, dieser massive Abbau und Defizit von Eiweiß kann auch eine Ursache dafür sein, dass eine hepatische Enzephalopathie entsteht. Das heißt, ein Problem ist nicht nur, dass die Patienten die falschen Eiweiße zu sich nehmen, sie nehmen meistens auch zu wenig Eiweiß auf, um die Katabolie einfach aufzuhalten. Also dass dieser Stoffwechsel, der Abbau der Muskulatur auch tendenziell verhindert wird. Natürlich bewegen sie sich auch noch mal weniger, was natürlich auch wieder zur Katabolie führt. Aber wir haben hier einen richtigen Kreislauf. Also wir brauchen viel Eiweiß, wir dürfen aber nicht die falschen Eiweiße geben. Und der Patient muss irgendwie ganz klein bisschen in Bewegung bleiben. Das heißt, nicht nur zu den Psychologen, die wir davor hatten, oder PsychologInnen, brauchen wir für die PatientInnen auch PhysiotherapeutInnen. Das ist ein Problem bei hepatischer Enzephalopathie, dass man die richtigen Eiweiße zu sich nehmen muss.
Das hatte ich tatsächlich als Endprüfung bei mir in der Ausbildung.
Ja, hepatische Enzephalopathie?
Ja.
Deswegen, mit Leberzirrhose?
Ja, deswegen finde ich es so cool, dass du da halt jetzt so richtig krass erfahren bist. Du arbeitest ja in dem Bereich. Ich könnte mein Beispiel natürlich dann nochmal raussuchen, mein schriftliches Beispiel eines Patientin. aber was würdest du denn sagen? Kannst du mir als nicht in der Ernährungstherapie arbeitende DA sagen, so vielleicht Step by Step, wie du die Ernährungstherapie generell aufbauen würdest?
Also unabhängig davon, dass ich es natürlich multidisziplinär aufbauen muss, dass ich Ärzte im Boot haben muss, die das natürlich medikamentös einstellen, dass ich Psycho- und PhysiotherapeutInnen haben muss, die mich dabei begleiten und ein gutes Pflegepersonal, gibt es natürlich Punkte, die ich mit dem Patienten unbedingt machen muss. Es gibt bestimmte Regeln, die die Patienten einfach auch befolgen müssen. Also sehr wichtig ist, dass sie einfach mal verstehen, was ihre Erkrankung bedeutet. Das Problem der Leberzirrhose ist, dass sie nicht wehtut. Also klar, Leberschmerzen gibt es schon, aber ein Beinbruch tut deutlich mehr weh, als im Bett zu liegen und komatös zu sein. Das hört sich unglaublich hart an. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute gerade sich denken, was sagst du da? Aber eine Leberzirrhose ist nicht so schmerzhaft. Das heißt, die Patienten verstehen manchmal gar nicht, wie gefährlich ihre Erkrankung ist. Und dementsprechend ist eine Aufklärung hier sehr wichtig. Und auch die Compliance ist wichtig. Das heißt, man verliert den Patienten, sobald die Compliance nicht hoch genug ist. Und die muss man auch lernen zu steigern. Umso wichtiger hier auch nach GNCP zu arbeiten, kann ich wirklich hier empfehlen. Es hilft einfach. Umso wichtiger ist es, dass natürlich eine spezifische Ernährungstherapie gemacht wird. Dazu gehört eine Ernährungsberatung. Der Patient muss aufgeklärt werden, was Probleme sind, beispielsweise Salz ist ein Problem, es sind Ödeme da, wir haben Aszites da, es darf nicht zu viel Salz gegessen werden. Hepatische Enzephalopathie ist eine Komplikation, der muss aufgeklärt werden, dass er A, genug Eiweiß aufnimmt, und das nicht zu wenig, als auch die richtigen Eiweiße aufnimmt. Er muss wissen, dass ein Übergewicht einen ganz kleinen protektiven Schutz hat, allerdings auch ein Problem darstellen kann. Weil ja, der Patient hat einen erhöhten Metabolismus in dem Moment. Allerdings ist eine Fettleber auch nicht günstig, sondern sie befördert und begünstigt die Leberzirrhose. Das heißt, er darf nicht zu viel abnehmen. Allerdings ist auch eine Abnahme manchmal gut. Aber da muss man ein bisschen abschätzen, in welchem Stadium befindet sich der Patient und was ist die Ursache der Leberzirrhose. Also hier muss man ein bisschen Erfahrung bekommen und es auch lernen. Dann ist es wichtig abzuchecken, wie der Energieverbrauch des Patienten ist und ob eine Mangelernährung vorliegt. Denn ein erhöhter Energiebedarf ist in dieser Erkrankung häufiger das Problem. Allerdings haben wir auch Appetitlosigkeit und Geschmacksveränderung. Die haben schon so ein Problem, was metallische Geschmäcker manchmal angeht. Manche craven richtig nach Süßigkeiten. Ich habe da ein paar Patientinnen, die sind richtige Obst-Junkies geworden, die essen so viel Obst, wo man dann manchmal auch sagen muss, okay, aufpassen. 7 Portionen Obst sind auch schon ein bisschen viel, aber okay, lieber so. Und wichtig ist, dass der Patient auch lernt, 5 Mahlzeiten am Tag zu essen. Denn wir haben ja auch das Zuckerproblem. Eine Spätmahlzeit ist wirklich essentiell, damit nicht zu lange Nüchternzeiten einfach auch auftreten. Und was auch im GNCP immer gepredigt wird, ist, dass eine regelmäßige Evaluation des Patienten stattfindet. Das heißt, sie muss regelmäßig gucken, wie der Ernährungszustand ist, aber auch wie der Körperzustand ist. Hat der Patient Muskulatur verloren? Ist der Patient schlapp geworden? Ist der Patient träge, müde? Sind das Anzeichen vielleicht für eine HE? Dass man da einfach am Ball bleibt und die Patienten auch gut begleitet. Denn wir haben ein gutes Gesundheitssystem, wenn man weiß, wie man es benutzen muss. Allerdings hat es genug Hürden, es uns auch schwierig zu machen und die muss man umgehen können. Und manchmal hilft es auch hier, mit Trinknahrung zu agieren. Die Leitlinie schreibt davor, dass im klinischen Setting enteral ernährt wird. Das ist von der S3-Leitlinie der ESPEN und auch das führen wir im Krankenhaus immer durch, dass unsere Patienten, wenn sie es nicht ablehnen, eine Sonde bekommen. Und eine Kurzzeiternährung, also wirklich nur kurze Zeit, 10 Tage, maximal 14 und dann Ist auch gut.
Und HE ist die Abkürzung für eine hepatische Enzephalopathie,
ja, richtig? Entschuldige.
Alles gut, ich bin bei sowas sehr immer gut. Sehr akribisch.
Sehr gut. Ups, es passiert schnell, dass ich HE sage.
Ja, du bist ja auch voll drin in der Materie. Und da du so drin bist, würde ich gerne auch mal wissen, wie machst du das denn, dass die Compliance bei den PatientInnen auch hoch bleibt? Wie vermittelst du denen das?
Natürlich kommt es auf den Patienten drauf an. Es hilft tatsächlich, Klartext und ehrlich zu sein mit dem Patienten, ihnen wirklich zu sagen, was das für ein Problem ist, eine Leberzirrhose zu haben. Dass viele Menschen versterben, dass sie nicht eine hohe Überlebensrate haben nach 5 Tagen. Das ist natürlich nicht meine Aufgabe, ihnen diese nach 5 Jahren.
Ach,
ich habe gerade 5 Tage gesagt, oder?
Ich habe gerade 5 Tage verstanden. Ich dachte mir so, warte mal, was? Okay, Jahre.
Falls ich mich versprochen habe, ich meinte natürlich Jahre. Und dass eine Lebertransplantation auch sehr schwierig ist. Also eine Lebertransplantation ist A, ein großer körperlicher Aufwand, als auch nicht einfach zu bekommen. Wir haben sehr wenige Organspender hier in Deutschland und was auch wichtig ist, ist, dass nicht jeder eine Leber bekommt. Vor allem nicht, wenn Alkohol- und Drogenabusus vorhanden ist. Die Patienten müssen es mindestens geschafft haben, nachzuweisen, 1 Jahr trocken oder abstinent gewesen zu sein. Und um sie auch ein bisschen davor zu schützen und sie eben nicht zu einer Lebertransplantation zu bewegen, sondern eher die Leber so zu unterstützen, wie sie es noch kann, ist halt die Ernährungstherapie wichtig. Und dann verstehen tatsächlich viele Patienten, das macht ihnen Angst, wenn sie hören auch, dass eine Lebertransplantation im Raum steht. Das nehmen Gott sei Dank bei mir meistens die Ärzte ab, dass die das mal ansprechen. Ist die Compliance schon tendenziell ein bisschen höher. Sobald eine Suchterkrankung da ist und wirklich die im Vordergrund steht, ist es unbedingt notwendig, dass da eine Psychotherapie mitläuft. Oder zumindest eine Therapie, weil ohne die wird die Compliance auch nicht weiter gestärkt.
Mhm.
Und wir hatten jetzt, also ich bin sehr privilegiert durch die Studienarbeit, die wir machen. Wir haben Ernährungscoaching, das heißt, unsere Patienten werden einmal die Woche angerufen und gefragt, wie es ihnen geht. Regelmäßiger Kontakt steigert auch die Compliance. Damit will ich nicht sagen, dass jede Ernährungsberatung jetzt einmal die Woche bei ihren Patienten anrufen soll, sondern dass Patienten, dass TherapeutInnen, die mit Leberzirrhose-PatientInnen zusammenarbeiten, daran denken, dass sie ihre Patienten regelmäßig an bestimmte Sachen erinnern müssen. Und es hilft. Es hilft wirklich sehr. Verständnis haben hilft auch unglaublich.
Okay, aber dann arbeitet man da schon eher über Angst?
Das hört sich voll falsch an, jetzt wo du es aussprichst. Tatsächlich ist diese negative Verstärkung, es kommt auf die Grunderkrankung an. Also es kommt auf die Ursache der Leberzirrhose an. Aber tatsächlich ist das hilfreich, dem Patienten einmal vor Augen zu führen, was passieren kann. Wir haben viele Patienten verloren, die sehr jung waren und die noch nicht lange eine Leberzirrhose hatten, wo es wirklich sehr tragisch ist, wenn die versterben. Und wir haben auch genauso alte Menschen, die mit der Leberzirrhose schon sehr lange leben und damit gut zurechtkommen. Und ich glaube, es ist wichtig, den Patienten einmal zu sagen, was der realistische Ausgang ist. Also wenn das auch gut funktioniert und die Leberwerte sind auch okay, dass man das ihm auch sagt, dass es auch gut ist, dass es sich verbessert hat, dass es okay ist. Dass eine Lebertransplantation nicht morgen früh vor der Haustür steht. Aber wenn der Patient so schwer krank ist, muss man ihn auch aufklären und ihm sagen, okay, wir sind in einer Situation, wir sind an einem Punkt angekommen, wo eine Lebertransplantation zur Debatte steht und dass es jetzt wichtig ist, entweder dagegen zu arbeiten oder direkt nüchtern zu, also direkt abstinent zu werden, weil sonst hat er keine Chance. Das geht natürlich nicht für die Leute, die nicht Alkoholabusus und Medikamentenabusus haben.
Okay, auf jeden Fall hartes Pflaster. Aber du hast auch vorhin über die Ernährung gesprochen. Und ja. Wie wird das denn gewährleistet, zum Beispiel im Krankenhaus oder auch im ambulanten Bereich? Also wird da wirklich dann eine lebergeeignete Kost zubereitet? Und gibt es dann für zu Hause auch sowas wie ein Leberzirrhose-Kochbuch oder so?
Also ich bin relativ froh, dass wir letzte Folge erst die Küchenfolge hatten und über die Großküche gesprochen haben und da auch kurz über die Probleme der Großküche diskutiert haben, beziehungsweise du diskutiert hast mit der wunderbaren Candy. Ich glaube, dass es besser sein könnte und es natürlich perfekt wäre, wenn es in den Küchen eine spezielle Leberdiät geben würde. Die gibt es aber nicht in jedem Krankenhaus. Ich glaube, die gibt es wirklich in den seltensten. Tatsächlich bekommen unsere Patienten grundsätzlich Wunschkost, weil es wirklich wichtig ist, dass sie was essen. Sie sind inappetent und sie haben eben ein Defizit. Das heißt, unsere Patienten bekommen auf jeden Fall die Wunschkost und bekommen auch eine Einweisung, was sie bestellen sollen. Welche Lebensmittel in unserer Wunschkost jetzt auch noch vorteilhaft sind, wenn sie bestellen. Und das macht Christina Dienemann, die ist auch eine Diätassistentin und die macht das so gut. Unsere Patienten bestellen echt richtig super, was das angeht. Und zusätzlich läuft tatsächlich meistens eine enterale Ernährung. Es wäre natürlich absolut perfekt, wenn das eine tendenziell ovo-lacto-vegetabile Kost ist, die die Patienten zu sich nehmen, die darauf ausgelegt ist, dass eher pflanzliche Eiweiße gewählt werden, dass eher Milchprodukte gewählt werden, dass Hühnerei gewählt wird, aber auch, dass hin und wieder mal Fisch gewählt wird und dass auch kleinere Zwischenmahlzeiten mit eingepflegt werden. Das geht durch die Wunschkost, kann man das zusätzlich bestellen. Dann ist es natürlich wichtig, dass hochkalorisch ist. Auch da bekommen die Patienten in kurzen Einführungen und tatsächlich, wenn man mal ehrlich ist, viele Menschen wissen natürlich auch, was hochkalorische Lebensmittel ist. Dass ein Salat jetzt nicht so hochkalorisch ist, wie jetzt beispielsweise der Schokopudding, das kriegt jeder gut hin. Ja, wir haben da so eine Faustregel. Wir gucken immer, ist der Patient in der Lage, seinen Nährstoffbedarf durch die orale Aufnahme gut zu decken. Wenn es der Fall ist und es so ungefähr 35 Kalorien pro Körpergewicht sind, dann ist das schon ziemlich, gut und dann sind wir auch langsam. Wenn es jetzt aber eine starke Mangelernährung ist und wir brauchen schon mal 40 Kalorien und es ist ein Akutzustand, dann wird es meistens schwierig, das oral zu kompensieren. Und dann hilft es schon, wenn man ein bisschen trickst mit der enteralen Ernährung. Und natürlich Salz. Also auch das kriegen Sie getrichtert, dass wir haben salzarmes Wasser auf Station, wo nicht so viel Natrium drin ist. Und das ist auch wichtig. Viel Tee.
Und was ist dann für die Leute, oder was ist mit den Leuten, die denn nach Hause gehen? Wissen die, wie sie sich dann verpflegen sollen?
Ja, wenn sie in der Studie sind, sind sie perfekt vorbereitet, will ich hoffen. Nein, aber ja, in der Regel bekommen sie tatsächlich zwei Ernährungsberatungen stationär. Das ist bei Leberzirrhose bei uns so aktuell vorgesehen. Wenn es auch klappt, dass der Patient das möchte, mitmacht, dass es ordentlich natürlich auch beauftragt wurde, dann erfolgt das natürlich auch. Und der Patient ist theoretisch, wenn die Compliance hoch genug ist, auch in der Lage, sich selbst zu versorgen. Ich hatte ja schon mal über das Coaching gerade gesprochen. Tatsächlich habe ich bemerkt, dass wir durch das Coaching immer mal so kleine Hürden bemerkt haben und die natürlich besprechen konnten. Also beispielsweise haben manche Patienten sich sehr streng an ovo-lacto-vegetabile Kost orientiert. Und haben dann aber Massen an Käse gegessen, sodass das Salz hochgeschossen ist und auch mehr zu Ödemen gekommen sind. Mhm. Und uns ist es dann halt aufgefallen, weil wir halt ein kleines Recall immer gemacht haben und gefragt haben, was essen sie, wie geht's ihnen, haben sie Wasser zugenommen, haben sie abgenommen. Und dass man dann nochmal ein bisschen Feinschliff betreibt. Aber in der Regel läuft das eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wenn der Patient wirklich Lust hat und motiviert ist, dass sie auch echt was ändern und dass sie es auch ändern wollen. Die sind in einer aussichtslosen Lage und die machen das auch.
Also mir fällt da noch ein, dass wir gelernt hatten, wenn die jetzt wirklich Fleisch essen wollen, also keine Ahnung, Rindfleisch oder was auch immer, dass man die dann zum Beispiel gesagt hat, dann schneid ein kleines Stück Fleisch, relativ klein, und macht da sowas wie so ein kleines Gulasch oder so raus. Also, dass man halt nicht so ein großes Stück Fleisch ersetzt durch ein kleineres Stück Fleisch, sondern eher das Gericht ändert in etwas, wo es dann nicht so auffällt, dass das Fleisch weniger ist, oder?
Stimme ich dir zu. Also, dass man auch da Informationen vermittelt, finde ich auch sehr wichtig. Man muss sich das halt, also, ich bin hier in MV und es gibt hier so einen Spruch, es gibt eine MV-Diät. Die besteht aus Fleisch und Bier.
Also Mecklenburg-Vorpommern, ne?
Ja, Danke für die Entschuldigung. Ja, genau, die besteht aus Fleisch und Bier. Das heißt, wenn ich zu einem Patientin gleich hingehe und sage, Fleisch geht nicht mehr. Mhm. Dann verliere ich den sofort. Und ihm mit Tricks eher so schmackhaft zu machen, ja, ein Gulasch ist beispielsweise besser als jetzt 5 Grillsteaks, ist natürlich schon ein bisschen einfacher. Vor allem, weil auch im Gulasch ja noch andere Sachen drin sind. Manche machen Kartoffeln ins Gulasch, manche machen noch Paprika ins Gulasch. Da ist noch Gemüse mit drin, manche machen Möhren noch mit rein. Das heißt, es ist nicht nur fleischlastig. Und das ist natürlich beispielsweise ein sehr gutes Beispiel, Merle.
Okay. Und gibt es sonst noch irgendwelche praktischen Beispiele, die dir einfallen?
Die Spätmahlzeit, die ist wirklich ein A und O. Und wir sagen immer, esst einen Joghurt mit Früchten beispielsweise oder Haferflocken, Müsli. Von mir aus, esst abends ein Müsli. Also wirklich Haferflocken, irgendwas mit Ballaststoffen. Zum einen, weil es auch noch ein bisschen das Ammoniak bindet. Also ballaststoffreiche Ernährung ist natürlich auch noch ein guter Tipp. Im Darm das Ammoniak bindet. Natürlich nicht mehr, wenn es im Körper ist. Aber ja, Spätmahlzeiten, Snacks sind ganz, ganz wichtig. Auch wenn sie immer das Gefühl haben, dass sie ein bisschen schwitzig werden oder das Gefühl haben, dass jetzt doch ein bisschen vergesslicher werden, dass sie das Fleisch reduzieren, aber nicht das Eiweiß reduzieren. Und dass sie da wissen, wie sie das kombinieren und dass tatsächlich auch manchmal ein Sojaprodukt gar nicht so mies ist. Da so ein bisschen die Angst vornehmen.
Also so ein pflanzlicher Milch, also ich sag jetzt mal pflanzliche Milchprodukte, wenn das jetzt nicht ganz korrekt ist, aber egal. Ist das dann quasi besser von der Eiweißzusammensetzung als tierische Milchprodukte?
Milch ist nicht so ein großes Problem wie Fleisch. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und auch die Masse an Milch, die getrunken bzw. verzehrt wird, ist nicht so schlimm wie ein Steak. Deswegen würde ich jetzt bei der Milch nicht die harte Grenze ziehen. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn es nur verzweigkettige Aminosäuren in der Diät sind. Und dazu sind also ganz klar, eine Hafermilch hat deutlich mehr verzweigkettige Aminosäuren als eine Kuhmilch. Aber die Milch ist nicht das Problem. Mhm. Und da anzusetzen, wenn der Patient, man muss den Patienten ein bisschen kennenlernen, ein bisschen verstehen können. Wenn es ein Patient ist, der offen für sowas ist, gerne. Auf jeden Fall machen. Aber wenn man dem Patienten schon Fleisch wegnimmt oder halt Fleisch reduziert und ihm dann auch noch die Milch reduziert und sagt, jetzt nehmen Sie die Hafermilch, ist es ein bisschen schwierig.
Alles klar, verstehe ich. Und okay. Wie ist das jetzt mit den ONS, also den oralen Nahrungssupplementen? Die bekommen Sie auch mit nach Hause geliefert quasi?
Ja, also es ist tatsächlich sogar relativ einfach, wenn die Klinik das mit in ihrem Entlassungsmanagement mit etabliert hat. Wenn nicht, ist es ein bisschen schwieriger, aber theoretisch läuft das wie folgt ab. Und zwar schreibt man als Diätassistentin oder Ökotrophologin oder als Ernährungswissenschaftlerin, dass ein Bedarf für den Patienten da ist und dass der Patient einen Vorteil daraus generieren würde. Der Arzt baut das dann in seinen Arztbrief mit ein und schreibt die Trinknahrung mit in die Medikamente auf. Also dass es tatsächlich ein Entlassmedikament ist. Dann kann man mit diesem vorgefertigten Arztbrief und einem 7-Tage-Entlassrezept zur Entlassmanagerin gehen. Und die Entlassmanagerin kann einen Homecare-Service im Namen des Patienten beantragen. Und dieser Homecare-Service kümmert sich dann darum, dass der Patient regelmäßig Trinknahrung bekommt. Und dass auch die Rezepte für die Trinknahrung regelmäßig verordnet werden vom Hausarzt. Das heißt, der Hausarzt hat dann irgendwann den Entlassbrief, weiß, aha, Trinknahrung wäre hier ein Entlassmedikament und sollte auch weiter verordnet werden und stellt dann diese Rezepte für den Homecare-Versorger aus. Gibt ein paar Tipps und Tricks, die würde ich dann aber nochmal empfehlen, die andere Folge zu hören.
Du meinst die Folge zu den oralen Nahrungssupplementen?
Ja. Yep.
Perfekt, hast du das auch schon sehr gut erklärt. Aber danke nochmal für den Einblick. Aber Lea, dann würde ich jetzt auch fast schon zum Ende kommen. Hast du denn noch für das Ende ein paar Tipps und Tricks für die HörerInnen zum Thema Leberzirrhose, Ernährungstherapie und alles drum und dran?
Ja, nicht aufgeben und sich reinarbeiten. Das ist ganz schön wichtig. Als junge Diätassistentin ist es manchmal ein Schock, wenn man nicht so hochmotivierte Patienten hat. Und wenn die Patienten auch nicht immer ganz so verstehen, was man von einem will und warum man das von einem will, dann nicht unterbringen lassen und weiter motiviert dranbleiben. Und man muss halt auch wissen, ob man das Krankheitsbild mag. Ich weiß nicht, also du hattest Leberzirrhose in der Abschlussprüfung, ich hatte es witzigerweise auch als Abschlussprüfung und damals habe ich gedacht, ich will niemals damit arbeiten, das ist viel zu kompliziert. Ich muss Ösophagusvarizen beachten, ich muss hepatische Enzephalopathie beachten, ich habe einen Wasserbauch, ich muss Ödeme beachten, der Patient ist aber mangelernährt und der Patient hat keine Muskulatur, das ist viel zu kompliziert. Nee, so kompliziert ist es gar nicht, es ist wirklich nicht. Muss nur am Ball bleiben. Und das ist sowohl schwierig manchmal bei den Patienten als auch bei sich selbst. Aber das kann man und es macht auch echt Spaß. Und wenn man da einen Erfolg hat, dass ein Patient nicht mehr transplantationspflichtig ist, dass er nicht mehr eine Transplantation benötigt, das ist dann so ein kleiner innerer Erfolg.
Das waren schöne Motivationsworte von dir.
Hoffentlich hat es geholfen.
Mit Sicherheit. Aber würdest du sagen, ist es möglich, direkt nach der Ausbildung mit solchen PatientInnen zu arbeiten? Oder braucht man da eine Zusatzqualifikation oder irgendwas?
Also Zusatzqualifikationen sind immer gut, weil man sich ja dann immer mehr mit der Thematik beschäftigt hat. Allerdings finde ich, dass viele Auszubildende unterschätzt werden. Nach der Ausbildung hat man ja das volle Potenzial des Wissens in sich. Man hat ja alle möglichen Bereiche, man hat alle Krankheiten gleichzeitig im Kopf.
Ja.
Man weiß alle Diäten, man kann alle Kartoffelsorten auswendig.
Man weiß so viel wie nie wieder im Leben.
Wie nie wieder. Ich arbeite jetzt fast 3 Jahre nur mit Leberzirrhose zusammen und ich kriege die Kartoffelsorten nicht mehr alle auseinander. Also würde ich behaupten, dass sowohl auch Auszubildende in der Lage sind, mit Patienten mit Leberzirrhose zu arbeiten. Und natürlich hilft einem Erfahrung. Jemand, der 7 Jahre mit Leberzirrhose gearbeitet hat, hat einfach deutlich mehr Wissen. Der wird einfach auch ein bisschen mehr Handling haben für bestimmte Patienten. Der wird ein Gefühl dafür haben, wie Patienten reagieren und agieren. Das hat man halt, wenn man ganz so jung ist, noch nicht. Nicht unterkriegen lassen, wenn man das möchte, ist es absolut möglich. Man braucht ein bisschen Motivation dafür.
Schön. Danke, Lea, dass du uns wirklich da so einen guten Einblick gegeben hast. Vorteil für uns, weil du ja in diesem Bereich arbeitest.
Mhm.
Und wenn ihr, die gerade zuhört, noch Fragen habt, dann könnt ihr das direkt an uns stellen. Dann kann Lea die auch dann beantworten. Und zwar entweder über Instagram oder Facebook. Dort heißen wir natürlich Diet Your Brain. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter dietyourbrain@web.de. Da war ich kurz verwirrt, aber ja, das ist richtig so. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr uns schreibt oder uns auch unter unseren aktuellen Postings eine Diskussion oder eine Frage hinterlasst. Wie immer werden wir auch bei Social Media entsprechende Themen dann bearbeiten. Und vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten, je nachdem, auf welcher Plattform ihr uns hört. Da freuen wir uns sehr über natürlich die 5 Sterne. Das motiviert uns. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns auf nächsten Monat mit einer neuen Folge.